Hallo, lieber Stefan, hallo, liebe Claudia. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch heute genommen habt. Ich freue mich darauf, eure Arbeit näher kennenzulernen, durfte es ja jetzt schon ganz intensiv zu erfahren. Aber auf der Webseite heißt es bei Anruf Lebensaufgabe. Und das Besondere an deiner Arbeit, Stefan, ist es, dass du sehr exakt und sehr detailliert schildern kannst, was diese Lebensaufgabe beinhaltet oder wie man die umsetzt. Und vielleicht beginnen wir mal mit deiner eigenen Geschichte. Wie bist du denn zu deiner Lebensaufgabe gekommen?
Es war letztlich kein Moment, in der da so stattgefunden hat, wie ein Blatt fällt mir auf den Kopf und jetzt weiß ich, sondern es war ein Prozess, der in meiner Wahrnehmung mit 4 Jahren angefangen hat und der dann deutlich spürbar mit 16 da war, wo ich aus einer Situation heraus, die für mich irgendwie unangenehm war, gefragt habe, das kann es ja hier irgendwie so nicht gewesen sein. Also diese Stofflichkeit hat ja sicherlich auch noch einen tieferen Sinn. Und bin dann auch fast von der Schule gegangen, weil ich dachte, boah, das ist ja auch alles nur überflüssiger Tand, den ich nicht brauche, und war im Berufsinformationszentrum bei hier im Eins-Reuter-Platz in Berlin. Und die sagten mir, ja, du bist der ideale Diätkoch. Und aus heutiger Sicht wäre das sogar was gewesen, glaube ich. Aber nun einem, der in der 10. Klasse ist und denkt, abzugehen, zu sagen, du bist Koch, das, also, war für einen Jungen und für mich dann auch keine Option. Also dann doch weiter zur Schule und habe dann nach dem Abitur auch nochmal in der Rheinstraße in Berlin bei einem Psychologen, der eben versprach, dir zu sagen, warum du auf der Erde bist, einen Termin gemacht. Und der sagte, bei dir ist alles so konfus und so durcheinander. Also das studier irgendwas, wo du immer irgendwo unterkommst, mach Betriebswirtschaftslehre, dann wird es schon werden. Da kannst du immer irgendwo einen Job finden. Das habe ich auch gemacht. Aber diese Frage nach dem Sinn des Lebens und insbesondere auch nach dieser Klarheit. Ne? Er sagt, alles konfus, alles durcheinander. Da war klar, jetzt muss ich anfangen, hier Klarheit in mein Leben zu bringen und Klarheit zu schaffen. Und das hat dann auch beruflich extrem gut funktioniert. Das hat sich in der Materie extrem gut ausgewirkt. Und trotzdem war sichtbar, dass ich mit diesem Thema immer weiter und immer weiter und immer weiter auch in so eine, in einen Abstand kam zu diesem normalen Leben. Ja, also es hat mich vieles dann nicht mehr so interessiert, was für meine Kollegen in dem Alter noch hochspannend war. Und irgendwann kam eine Freundin auf mich zu und sagte, Mensch, ich möchte gerne ein Coaching-Unternehmen gründen. Ich sage, ja, mach mal. Und da sagt sie, ja, aber nur mit dir. Ich sage, nee, also da habe ich nur keine Lust drauf, irgendwie jemand zu erklären, wie die Welt funktioniert. Naja, da sagt sie, gut, aber ich brauche Geld. Und das hast du ja. Ich sage, gut, naja, also das kannst du haben. Und dann hat sie halt, ne, haben wir zusammen dieses Coaching-Unternehmen gegründet. Und die haben mir dann, die da drin waren, immer wieder Leute zugeschanzt, haben gesagt, wenn es nicht mehr weitergeht, dann stellen wir einfach. Und dann war halt so ein bisschen so mit der Zeit so in mir die Idee, das willst du auf keinen Fall mehr machen. Habe ich gesagt, also wenn ihr mit 3 zugeschanzt habt und es kommt ein Vierter, muss einer wieder gehen. 3 ist das höchste der Gefühle, wo ich mir anhöre, was denn da im Leben nicht funktioniert, interessiert mich nicht. Und irgendwann kam dann der Aspekt, dass ich wahrgenommen habe, dass ich nicht derjenige bin, der antwortet. Und plötzlich wurde das interessant, weil da Sachen aus mir rausgekommen sind, die ich selber nicht kannte. Und in dem Moment kam noch jemand auf mich zu und sagt, ja, wieso, was heißt denn rumfahren? Das wollte ich auch nicht. Da machst du am Telefon. Das war ja nun schon 20 Jahre her. Das war ja völlig unüblich, am Telefon sowas zu machen. Aber wenn du sowieso nicht sprichst und den nicht mal richtig sehen musst, dann machst du am Telefon. Und ab dem Moment war es für mich hocherkenntnisreich. Jedes Mal eine Energie durch mich durchgeflossen, wenn ich da mit jemand gesprochen habe. Das hat einerseits meine Lebensbatterie aufgeladen und andererseits ist auch der Trägerwelle dieser Energie ja immer eine Information zu dem anderen hingegangen. Und die kannte ich nicht. Ich dachte mal, da muss man erst mal drauf kommen. Und ich habe also einen immer tieferen Einblick in die höhere Ordnung dieser Welt bekommen. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass da auch eine Anziehung im Außen entstand. Also es hat nicht lange gedauert, war ich voll ausgebucht, konnte meinen anderen Job gar nicht mehr machen. Und das ist dann halt so geblieben.
Spannend. Und vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie du das machst. Also ihr schreibt ja auch auf der Webseite, du holst es direkt von der Seele, also aus der Quelle, aus der Seele. Wie nimmst du denn Kontakt mit der Seele des anderen auf?
Ja, also in dem Moment, wo die Frage kommt, ne, gehe ich raus aus dem Körper und komme als erstes mal vorbei an der nächsten Schwingungsebene, die in meiner Wahrnehmung, die nenne ich jetzt Geister, ne, also Engel und was alles so da ist, Geistführer und so weiter. Die wissen aber noch nicht, warum wir hier sind. Das heißt, dadurch schreite ich diesen Schwingungsraum und überschreite die nächste Grenze in einen Raum rein, den ich jetzt Seele nenne. Es ist jetzt einfach von mir eine Begrifflichkeit, die ich übernommen habe. Das ist einfach, ich nehme das so wahr. Und da stelle ich fest, da ist eine Bedienungsanleitung für diesen Wochenendkurs auf der Erde. Und die kann ich dezidiert abholen, und zwar wirklich bedienungsanleitungsmäßig. Also wie baue ich einen Schrank zusammen? Wie funktioniert das hier? Und wie nennt sich das? Und warum macht das jetzt auch für mich selber einen großen Nutzen? Also welche Erkenntnis erlange ich dadurch? Warum habe ich mir das ausgesucht? Das ist so, wie als wenn ich auf einen Wochenendkurs gehe, da habe ich ja auch vorher einen Lösungsansatz. Ich gehe da rein, um ein bestimmtes Thema zu lösen. Und wenn ich erstmal weiß, ne, was ich da lösen möchte, ist das plötzlich auch alles ziemlich stimmig, was ich davor finde. Ich gehe zum Beispiel in einen Malkurs. Ja, dann verstehe ich jetzt, warum ich da eine Staffelei vorfinde und Farben und Pinsel. Ist mir also klar, meine Seele wollte hier einen Malkurs machen. Und dann mache ich den, dann ist meine Seele zufrieden, ich bin zufrieden, alle sind zufrieden. Ich komme dann an den Platz an, der mir bestimmt ist zu sein. Und witzigerweise macht mir das sogar immer Spaß. Auch wenn ich im ersten Moment denke, wo ist hier die Lebensaufgabe Tauschbörse? Ja, die haben alle so tolle und meine ist so blöd. Das ist wunderbar, wenn ich da denke, dass die blöd ist. Weil dann kann mein Kopf und mein Herz gar nicht, oder also diese Gefühle und der Kopf können da nicht gleich wieder reingrätschen und können wir das auf alte Weise lösen, also auf alte Weise malen lernen, sondern ich gucke und lerne es auf neue Weise, das Neue auf neue Weise. Ich kippe nicht neuen Wein in alte Schläuche. Ja, also je weniger ich selber mit der Lebensaufgabe jetzt gleich wieder die Schubladen öffne und sie da reinstecken kann, desto weniger bin ich in der Gefahr, dass ich wieder mit meinen Instrumentarien da rein arbeite. Und dann am Ende kommt da nicht dieses Erkenntnisreiche raus. Ich wiederhole das, was ich sowieso schon kann. Was bringt mir das? Die Lebensaufgabe bringt erst dann was, wenn ich tatsächlich jedes Mal, wenn ich mit jemandem arbeite, einerseits eine Energie durch mich durchfließen habe, damit ich im Alter in der gleichen Kraft bin wie in der Jugend. Und zweitens auf der Trägerwelle diese Energie auch tatsächlich eine Information erlange, die ich vorher noch nicht hatte, dann macht das Spaß. Und dann wird das auch, je länger das dauert, immer interessanter. Meine ersten beruflichen Tätigkeiten, naja, die waren am Anfang super spannend. Naja, dann wurde es routiniert, irgendwann wurde es langweilig und ganz zum Schluss sinnlos. Ne? Hier ist es genau umgedreht. Je tiefer ich da vordringe, desto spannender wird das, desto größer wird der Raum, in dem ich mich da befinde, desto komplexer wird das Ganze. Und durch die Komplexität wird es immer spannender und interessanter und ich sehe immer mehr von diesem Grundmuster. Die Erde hat in meiner Wahrnehmung ein ganz anderes Grundmuster als das, was wir im ersten Lebensabschnitt denken, was sie hätte. Sie ist viel leichter, ist ein Heilraum für mich und nicht ich für die Erde. Ne? Also ich muss nicht für die Erde da sein, sondern umgedreht, die ist für mich gebaut, sodass ich hier Erkenntnisse erlangen kann, also respektive der Teil von mir, den ich als energetische Signatur in mir wahrnehme. Und dieser Teil hat sich das alles geschaffen, um eben in einem Bereich, wo keine Farben sind, keine Staffelei, kein Pinsel, eine Erfahrung zu machen und eine Erkenntnis zu erlangen, so wie wir in einen Wochenendkurs gehen. Oder vielleicht auch, wie wir uns hier auf der Erde oben, wie unten, innen, wie außen, auch wenn wir irgendwas erforschen wollen, dann nehmen wir uns einen Käfig und dann tun wir da ein Mäuschen rein und gucken wir mal, was das Mäuschen so macht, wenn wir das so und so und so machen. Und irgendwann erkennen wir, dass da bestimmte Zusammenhänge entstehen und erlangen daraus eine Erkenntnis. Ja? Und jetzt geht es darum, und das ist das Thema, was für mich so spannend ist, dass es irgendwann einen Übergang gibt von demjenigen, der das Mäuschen ist. Und sozusagen diesen Raum hier, der da ist als das Einzige und ne, wahrnimmt, und dem, der drauf guckt. Will ich also der Professor sein oder das Mäuschen?
Also eigentlich, wie wir es auch im Seelengespräch schon hatten, statt dem Lebenskampf, der ja vermutlich bei vielen in der ersten Lebenshälfte stattfindet, dass wir immer denken, wir müssen auf die Dinge zugehen und um sie kämpfen und damit sie dann sich zeigen, sondern eher, dass es dann zu mir kommt, wenn ich in meinem natürlichen Raum bin, ja, und dass ich daraus Energie schöpfe und sich weitere Dinge entwickeln. Ja. Das hört sich schön an. Und hat denn die Lebensaufgabe immer einen spirituellen Aspekt? Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Sondern wir bekommen ja vermutlich selten gesagt, du wirst jetzt Koch. Sondern wahrscheinlich ist es immer doch so gefasst, dass man es vielleicht gar nicht am Anfang genau versteht, was man damit jetzt anfängt, oder?
Es gibt ja zwei, es gibt zwei Ebenen. Einerseits die energetische Signatur, die in mir wohnt, und dann die Körperlichkeit. In der ersten Lebenshälfte bewege ich mich, und das soll auch so sein, in der Körperlichkeit. Und da wird es, wenn junge Menschen kommen, oft auch Ausprägungen der Lebensaufgabe geben, die noch recht körperlich sind. Ne? Wo ich durchaus auch noch Dinge mache wie Kuben wohnen, oder ich werde ein Kritiker für bestimmte Bereiche. Da werden also sehr, sehr konkrete Berufsfelder, die es vorher zwar nicht gibt, die dann also ganz neu sind, von den Seelen benannt. Und ich freue mich drüber, ne, weil ich mir denke, ach spannend, da wird auch hier nochmal was, was auf ein höheres Ziel hinführt, in der Materie gelebt. Ich unterscheide aber auch zu dieser zweiten Lebenshälfte. Und in der zweiten Lebenshälfte geht es tatsächlich darum, dass wir dieser energetischen Signatur etwas liefern, inneren Reichtum, den wir zum Ende ja noch mitnehmen. Und der ist natürlich da nicht zu schaffen, wenn ich sage, ich baue jetzt schöne Gärten, die die Menschen heilt, die in ihnen sind, zum Beispiel. Ja? Das heißt, ja, das ist schön für diese Stofflichkeit, aber ich nehme das ja als, da wird auch etwas in mir passieren. Ich werde Wahrnehmungen haben über Energien etc. Das heißt, das führt mich auf meine Lebensaufgabe hin, den ersten Lebensabschnitt. Das bereitet mich vor. Aber es ist das, was am Ende nicht den inneren Reichtum schafft, sondern der innere Reichtum wird dadurch in meiner Wahrnehmung geschaffen, dass wir tatsächlich hingehen und uns erlauben, unsere Seele zur Arbeit zu schicken. Die möchte ja hier wirken. Diese energetische Signatur kann auch wirken. Sie wirkt übrigens viel, viel größer und radikaler als das, unsere Händchen und Ärmchen überhaupt nur könnten. Selbst unsere Gedanken können nicht so wirken, wie die Seele wirken kann hier. Also dieses Setting sozusagen bewirken. Und dann stellen wir fest, dass Schöpfen ein göttliches Prinzip ist und kein materielles. Und dieses, was wir da schöpfen, nehmen wir am Ende sogar mit. Und damit das hier unterwegs, wo wir dabei sind, auch schön ist, geschieht uns nach unserem inneren Reichtum. Ist ein ganz einfaches Prinzip, ist es eigentlich zum Lachen. Es ist wirklich lächerlich einfach. Wenn wir es einmal verstanden, wir haben kein Informationsproblem. Wir haben ein Anwendungsproblem. Wir trauen uns nicht darauf zu bauen, dass da eine Instanz in uns ist, die in einer Weise wirken kann, wie wir mit Händchen und Ärmchen nie wirksam sein können. Und das ist die große Erkenntnis und die große Erfahrung, die wir in der Mitte unseres Lebens machen, dass wir plötzlich merken, es ist richtig, die Ämter niederzulegen, das Glas leer zu machen. Werner Heisenberg, großer Nobelpreisträger, sagte, wahre Bildung bleibt übrig, wenn du alles Erlernte vergisst. Bei uns ist also nicht Ausbildung, sondern bei uns ist Bildung aus.
Entbildung, ja.
Und es ist manchmal nur eine ganz kleine Entscheidung, die ich da treffe. Viele sagen, es war am Ende nur eine Entscheidung.
Ja,
Es
glaube
ist ein, mehr war es gar nicht.
ich.
Kein großes Üben mehr, kein anstrengendes, opferndes Verhalten, sondern es war eine ganz klare Entscheidung, die mich vom, ja.
Ja, das wäre auch die nächste Frage gewesen. Ist es denn, also es sind eigentlich zwei Fragen. Ist denn die Lebensaufgabe immer etwas, was ich auch beruflich verwirkliche und womit ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann? Weil das ist ja oft das, was so der Verstand dann, wo er sich Sorgen macht und warum wir vielleicht nicht das Vertrauen haben, einfach zur Seite zu treten oder alles andere sein zu lassen. Genau, das ist die erste Frage. Und die zweite, ist es in der Regel so, dass wir schon alles dafür haben, um es umzusetzen. Weil oftmals denken wir auch, jetzt brauche ich die Ausbildung und brauche ich die und brauche ich die. Aber haben wir natürlicherweise schon alles da, um sofort zu starten?
Ja, die erste Frage, Sie säen nicht, Sie ernten nicht, die Seele ernährt Sie doch. Also in dem Moment, ne, wo ich bereit bin, das durch mich durchwirken zu lassen, was schon da ist, nährt es mich? Nun ist natürlich die Nahrung der Seele nicht Hamburger mit Pommes frites, sondern Erkenntnis. Ne, und dann entsteht aus dieser Erkenntnis ein innerer Wohlstand, ein innerer Reichtum und der innere Reichtum geschieht mir. Also wieder dieses ganz einfache, lächerliche Prinzip. Das heißt also, wenn es mein Grund ist, damit Geld zu verdienen, sagt die Seele, missbrauchen lasse ich mich nicht. Du willst ja doch nur wieder für deine Körperlichkeit irgendwas. Du machst das nicht, um tatsächlich was für deine energetische Signatur zu tun, sondern du möchtest eigentlich nur, ne, für dich etwas haben, für die Körperlichkeit. Wenn es also der Grund ist, dann wird es schwer. Dann hat das nicht mit Hingabe zu tun, sondern mit kalkuliertem Handeln. Und missbrauchen lässt sich die Seele nicht. Sondern es ist genau umgedreht. Ich bin bereit, mich in den Dienst eines höheren Ziels zu stellen. Und dann ist das die Folge. Da kann ich mich nicht wehren. Es wird wohl um mich stehen. Ne? Nur wenn das der Grund ist, warum ich damit anfange, dann sagt die Seele, missbrauchen lasse ich mich nicht. Die zweite Frage.
Ob man immer noch eine Ausbildung braucht oder ob man es natürlicherweise schon dabei hat, im Gepäck hat.
Das steht auch in fast allen heiligen Büchern, dass wir alles mitgebracht haben auf diesen Erdenaufenthalt, ne, um ihn virtuos zu leben. Das steht überall. Und aus meiner Erfahrung ist es auch so. Ne, so viele Menschen, die hier sagen, Stefan, das gibt's doch gar nicht. Ich knie nieder vor meinem eigenen Wissen. Ich verneige mich richtig. Ich hätte nicht gedacht, dass das durch mich durchspricht und dass das Dinge sind, die in mir sind. Ja, den Raum dafür zu öffnen, ist die größte Kunst. Das heißt, dass das, was da schon da ist, was ja tief vergraben ist unter elterlicher Erziehung, Schulbildung, Berufsbildung und eine Ausbildung und noch eine Ausbildung und noch eine Ausbildung, ne, die mich dazu führt, nachzuahmen. Ne, und Nachahmen wird nicht belohnt. Ich bin dann immer im Sinne des Lehrers optimal, aber nicht im Sinne einer authentischen eigenen Instanz, die da in mir ist. Das ist sozusagen die große Kunst, da den Raum zu schaffen. Aber wenn ich den schaffen kann, dann verneige ich mich davor, was dann durch mich durchkommt. Und das kennen wir aus vielen, vielen Biografien von weisen Menschen, dass sie sich selber am Ende beobachtet haben, ne? Was dann durch sie durchwirkt und ganz auch selber oft, ohne dass sie vorher wussten, was da kommt, aber im Vertrauen, dass das wirken darf, was da ist, ne, zu Ergebnissen gelangt sind. Also ob es jetzt die ganz bekannten Beispiele sind von Spontanheilung oder, ne, die ja auch in den Schriften immer wieder beschrieben werden und, ne? Die sind tatsächlich unser Geburtsrecht. Wir dürften das im Grunde alle leben, wenn wir bereit sind, in der Mitte oder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erklären, jetzt ist mal genug verwickelt. Jetzt gehen wir mal in die Entwicklung. Die erste Lebenshälfte gilt wirklich, sich zu verwickeln. Wir brauchen die Verwicklung in der Dualität als solide Grundlage, ne, für die Entwicklung. Nur irgendwann ist dann auch mal genug verwickelt.
Und warum können wir denn jetzt nicht alle so klar mit unserer Seele kommunizieren? Oder
Übung, das ist nur Übung. Ja, also auf die ersten 1000 Mal, die ich das gemacht habe, bin ich nicht stolz.
bist du nicht stolz? Okay,
Also,
naja.
ich hab, wenn man das 10.000 Mal gemacht hat, ist das also das ist normal. Ne? Also, dann gibt es sicherlich noch Settings, also die Umgebung und so weiter. Also, wenn ich da sozusagen in einem Rahmen, in dem, sagen wir mal, 10 Leute um dich stehen und alle irgendwie sagen, mach mal schneller, dann, wenn du da beim Dachdecken bist, wird dir auch mal eine Schindel runterfallen. Ne? Also, aber wenn du da ganz gemütlich arbeiten kannst, wenn du da so vor dich hinmuckeln kannst, kommt da ein tolles Dach hinten raus und alles ist prima. Und der Dachdecker hat auch die ersten 10 Dächer oder 20, die will er nicht erinnert werden, daran, was da passiert ist. Ne? Und da müssen wir auch für uns durchaus in der Bereitschaft sein und sagen, natürlich ist auch da kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn wir nun schon so weit sind, dass wir bereit sind, etwas durch uns durchwirken zu lassen, dann wird da immer noch am Anfang der Kopf ein bisschen reinarbeiten wollen. Er will sich nicht entmachten lassen, ne? Und die Gefühle und alle wollen noch mitspielen. Das heißt, es wird eine gewisse Zeit brauchen, bis ich den Körper sauber verlassen kann und auch diese Bereiche für einen gewissen Moment liegen lassen kann und auch vorbeischreiten kann an der nächsten Ebene, die sehr nah dran ist. Ne? Die dann, also wenn wir aus dem Körper aussteigen, dann werden wir sozusagen zurück in die Seelenebene wollen. Ja, also in den Schwingungszustand der Seele, nachdem wir den Körper verlassen haben. Auf dem Weg dorthin werden uns alle möglichen Dinge an den Wegesrand gestellt, die wir eigentlich in dem Wochenendkurs noch hätten erlangen wollen. Wenn wir jetzt damit in Resonanz gehen, ziehen wir gleich eine Eintrittskarte zurück auf die Erde und bleiben dann in diesem Raum. Da sind wir noch sehr nah dran an der menschlichen Natur. Wir wissen schon, wir sind nicht unser Körper. Das ist ja eine schöne Erkenntnis. Mhm. Ja? Aber wir sind immer noch mit Gedanken, Gefühlen unterwegs. Wir wollen also, dass alle Zahnseide benutzen und dass das alles schön ist und dass das alles gut ist. Ne? Das ist halt alles noch eine Ebene, die ist sehr menschlich. Die hat auch noch Gefühle, da ist alles noch Glaubenssätze, Gewohnheiten. Das ist so die Ebene, wo wir unsere Verträge schließen. Ne? Das, so nehme ich sie wahr. Es ist meine Welt. Also ich möchte das an der Stelle deutlich sagen. Ich weiß, es gibt ganz viele Modelle und ich glaube, die sind auch alle richtig. Wir haben 8 Milliarden Menschen, es gibt 8 Milliarden Universen. Jeder hat seine Art, mit dieser Ebene zu kommunizieren. Die geistige Welt an sich gibt es nicht, sondern du schaffst die. Ne? Du hast die. Das heißt im Klartext, in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es so, dass ich da also einen Bereich durchschreite, der mich erstmal immer gleich haben will. Hier, ich habe was. Ich sage, Kinder, ist gut. Ne? Also ist in Ordnung, aber ich gehe gleich zur Quelle und guck mal, ne? Weil da oft auch Sachen gesagt werden. Ist ja klar, wenn ich jetzt keinen Körper habe, denke ich mir, oh, das ist eine gute Idee. Dann würde ich gerne den Körper ein bisschen nutzen, die da sind, um im Zweifel Erfahrungen zu machen, die mir für meine Erkenntnisse dienen. Mhm. Das will ich aber nicht. Also wenn derjenige da Erfahrungswerte machen will, die ich nicht mal will, dann habe ich es nicht so gerne, dass ich die dann noch irgendwie machen muss, ne? Nur weil derjenige da, also ich gehe an die Quelle und gucke, was liegt auf dem Lebensweg. Welcher Vertrag darf wirklich auch an dieser Stelle genommen werden? Das ist ja manchmal so, dass die durch sind. Und welcher bleibt bitte schön da, weil er auf dem Lebensweg liegt und weil wir ihn brauchen, um eine bestimmte Erkenntnis zu erlangen. Und auch nur auf diese Weise erlangen können, nehme ich den weg, muss ich einen anderen erschaffen, der dann nicht mehr wegzumachen ist. Lieber den nehmen, der hingehört und dann passt das auch und ist am einfachsten.
Kannst du noch mal kurz was dazu sagen, inwiefern du die unterschiedlichen Ebenen, also Körperebene, die Geisterebene und die Seelenebene, so deutlich voneinander unterscheiden kannst? Weil viele channeln ja so dieser Geisterebene, ne? So Engel, aufgestiegene Meister, Geistführer und solche Geschichten und sind sich ja nicht dessen bewusst, dass es da einfach unterschiedliche Ebenen gibt in dieser Geisterwelt. Ne? Denken mal, ja, ich spreche ja mit der Seele. Mhm. Ja. Ne? Oder wie du diese unterschiedlichen Ebenen deutlich auseinanderhalten kannst.
Ja, also erstmal ist es so, dass ich einen ganz unterschiedlichen Sprachduktus wahrnehme. Ne? Also der Wort- und Bildschatz einer Körperebene, einer Geisterebene, so nenne ich sie, oder einer Seelenebene, ist für mich deutlich unterscheidbar. Ne? Danach kommen weitere Ebenen. Ne? Wenn ich da also reingehe, dann ist da auch wieder eine komplett andere Sprache, eine komplett andere Symbolik. Es ist, ja, und ich brauche auch jedes Mal ein höheres Schwingungsniveau. Ich weiß, ich muss jedes Mal deutlich mehr von meinem Gehirn aktivieren, von den Arealen, um überhaupt die Komplexität. Ne, das kann man sich so vorstellen, hier auf der Erde kann ich eine Formel 73 mal 12 durch 17 mal 11 gut rechnen. Ne? Wenn ich jetzt auf die Geisterebene gehe, ist die schon doppelt so lang, die ich gleichzeitig erfassen muss, um sie zu rechnen. Auf der Seelenebene ist die 10-mal so lang, die ich gleichzeitig erfassen muss, um die Komplexität, die da ist, noch zu erfassen. Und eine Ebene höher, da kommen wir jetzt zwar heute nicht zu, also kristallin ist das so, dass ich dann tatsächlich nochmal sogar, da reicht nicht mal mehr eine Gehirnhälfte aus. Ne? Da muss ich dann parallel schauen. Also es ist tatsächlich mit der Zeit, über die vielen, vielen Jahre, in denen ich da experimentiere und forsche, mir deutlich geworden, dass es da auch klare Grenzen gibt. Das ist in meiner Welt so. Ich möchte nicht behaupten, dass das für jeden so ist. Mhm. Und ich kann mich vor jedem verneigen, der da seine eigenen Erfahrungen macht. Ne? Mhm. Immer wenn ich das Gefühl habe oder wahrnehme, der andere spricht nicht aus einem Glauben, sondern wirklich aus einer Erfahrung, aus einem Wissen. Ne? Das ist immer wieder so, er kann das dauern. Dann sage ich, jawohl. Ne? Das, und mit der selber, mit der Seele sprechen, war ja auch sozusagen eine Frage. Ne? In meiner Wahrnehmung steht auch in jeder Heiligen Schrift, brauchen wir die Spiegel. Ja, wir brauchen also in der ersten Lebenshälfte zeigen die uns unsere Webfehler.
Mit Menschen.
Ne? Mit Menschen. Mit ja. Menschen. Ne? Da zeigen die uns, was wir nicht gut machen und wo wir nicht gut sind. In der zweiten Lebenshälfte spiegeln sie uns unsere Gabe.
Okay.
Und ich habe bisher keinen gekannt, der, wo ich das Gefühl hatte, ja, der spricht wirklich bis auf Seelenebene, der gesagt hätte, er könnte mit seiner Seele sprechen. Mhm. Ja? Und da sind wir für uns selber blind. Ja, wir brauchen also die Spiegel. Also ich kann auch insoweit mit meiner Seele sprechen, dass ich eine Frage reingebe in den Äther und dann warte, bis so schlaglichthaft, wie das bei jedem anderen auch ist, eine Antwort kommt. Da muss ich dann aufpassen, dass ich das sauber interpretiere und sauber, ne, so wie mit einem anderen 10 Minuten da in jeder epischen Breite und jeder Tiefe sprechen zu können. Das geht zumindest für mich heute nur, wenn der Spiegel da ist. Das Schöne dabei ist dann, dass ich tatsächlich jedes Mal selber große Einblicke in die höhere Ordnung bekomme. Mhm. Und auch viel Energie. Ja, weil wenn die synchron schwingt mit mir, die Seele, also mit der Körperlichkeit, ja, die immer noch in dem Gefäß ja mit drin ist, auch wenn ich mich davon trenne für eine gewisse Zeit, aber das ganze Gefäß wird immer noch versorgt. Es atmet weiter, es, ne, dann lädt sich meine Lebensbatterie auf und das kann ich spüren. Mhm. Und das ist hoch angenehm. Ne? Ja. Und diese Qualität habe ich aber nur, also ich für mich, wenn jemand sich würdevoll bereit erklärt, mir eine Frage zu stellen, die auch wirklich so hoch angesiedelt ist, dass dann auch eine Antwort kommt. Mhm. Und ansonsten bin ich für mich selber genauso gestellt wie jeder andere Mensch. Und ich würde auch nie eine Antwort von Stefan, da würde ich nichts drauf geben. Mhm. Es ist immer wieder so, dass ich sage, ach, das würde ich ja so und so sehen, gucken wir mal nach. Es ist immer das Gegenteil. Es ist immer anders und es wird genau gesagt, warum anders. Aber das ist das Schöne. Damit erzähle ich nicht das, was ich weiß. Und ich weiß auch, wie diese Ebene für mich keine Relevanz hat, also was jetzt wirklich Erkenntnisse angeht. Mhm. Und dadurch macht es für mich auch Sinn, jeden Tag mehrere Stunden mit Menschen ihre Themen zu bearbeiten. Mhm. Und auch im Grunde die innere Haltung zu haben, also wenn ich da antworten müsste, wäre die Antwort schon klar. Also ich habe immer eine Antwort, so ist es nicht. Ich habe auf alles eine Antwort, aber die ist zu 99% falsch. Mhm. Oder sie ist nur pseudomäßig richtig, so oberflächlich, aber wenn ich in die Tiefe gehe, ist es dann doch ganz anders. Mhm. Also auf die eigenen gebe ich wenig.
Mhm. Und kannst du das beschreiben, du hast gesagt, wenn die Seele mit dir kommuniziert, wie bekommst du das? Bekommst du es über Bilder oder über das Hellhören, also dass es wie so ein Satz ist, der gesagt wird? Oder wie findet diese Kommunikation statt? Kannst du das beschreiben?
Nachahmen wird nicht belohnt. Ich ahme mich nicht selbst nach. Das ist mal so, mal so, mal so. Es gibt für mich keine Struktur oder keine... Nee, es ist jedes Mal vollkommen anders.
Mhm. Wow, spannend.
Wenn ich das beeinflussen würde und würde sagen, ich bin ja der, ne, dann würde immer dann, wenn es mal anders ist, wenn ich zum Beispiel wirklich was Geschriebenes, ja, also aber nicht geschrieben, wie wir das jetzt kennen, ne, es ist eine Symbolik, die sich erschließt über eine andere Ebene, ne? Mhm. Aber die würde ich gar nicht wahrnehmen, weil ich darauf warten würde, ob ich was höre. Mhm. Diesmal ist er aber nicht höher. Es ist jedes Mal wirklich neu. Und ich würde auch für mich in Anspruch nehmen, dass ich da so unstrukturiert reingehe, so wirklich völlig jedes Mal mal sehen, was kommt.
Ja.
Wow. Das Einzige, was von vornherein klar ist, dass ich nicht bereit bin, die Informationen, die ich direkt aus der Ebene, ne, in der ich also wahrgenommen habe, dass da wirklich eine Lösungsebene auch vorhanden ist, auf der Seelenebene. Ich würde die anderen Sachen nie ungeprüft weitergeben. Also wenn ich jetzt sage, ja, da ist ein Vertrag, den kann ich sehen, also ich kann, ne, dann gehe ich trotzdem noch eine Ebene höher und sage, was hat es mit dem Vertrag auf sich? Oder umgedreht, wenn ich auf der Seelenebene eine Lösungsebene gesehen habe, gucke ich nochmal, gibt es Verträge, die entgegenstehen? Mhm. Sodass dann nochmal geguckt wird, ist das unter Umständen etwas, was der andere erwarten darf, wenn er sich mit dieser Lösung, sich dahin gibt, dass da bestimmte Verträge dann auch noch entweder tatsächlich in dem Moment gelöst sind, mhm, oder dem noch mal ein kleines Beinchen stellen.
Mhm. Ja, oder einfach eine Berechtigung haben, dass sie noch da sind.
Oder eine Berechtigung.
Nicht einfach auflöst.
Genau. Ich löse also sehr ungern Verträge auf, die da sind, bevor ich nicht geprüft habe, ob sie nicht wirklich nicht ihren Sinn noch erfüllen wollen.
Ja. Aber wenn sie keinen Sinn mehr machen, dann könntest du die auf Seelenebene auch auflösen?
Genau. Also es gibt Gewohnheitstiere, die wir ja sind, ne, dass wir bestimmte Sachen einfach noch leben, gewohnheitsmäßig. Dabei ist da überhaupt gar kein, das ist durch. Ne? Das ist auf irgendeiner anderen Ebene gelöst worden oder mitgelöst worden. Und ich lebe das einfach noch so aus Gewohnheit. Ne? Und dann ist es gut zu sagen, das ist ein Gewohnheitsvertrag, den können wir durchaus nehmen. Alles meine Welt, also ich möchte da an dieser Stelle nicht, wenn jemand da anderer Meinung ist, irgendwas sagen, für mich stellt es sich so dar. Mhm. Und es gilt auch nur für mich, nur für die Menschen, die sich bei mir berührt fühlen und sagen, ja, das ist der, mit dem ich sprechen will, für die gilt das. Mhm. Die anderen haben andere Wege und die sind dann auch viel besser für sie als mein Weg oder meine Sichtweise auf die Welt.
Ja. Und vielleicht zur letzten Frage, können wir denn sterben, ohne dass wir unsere Lebensaufgabe erkannt und erfüllt haben?
Ist der Standard.
Ist der Standard. Ja. Warum ist es so? Weil wir quasi nicht spüren, also ich meine, die Menschen, die zu dir kommen, sind sich wahrscheinlich schon dessen bewusst, dass wir die seelische Ebene haben und unseren Körper. Also ist das Problem vermutlich, wenn wir noch gar nicht wissen, dass es etwas Höheres gibt, oder? Uns gar nicht, oder, ja.
Weil die Seele. Also es ist schon so, dass das natürlich immer wieder kleine Schritte sind, in denen wir uns da auf diese Lebensaufgabe und auch auf die Erkenntnisse, die dadurch entstehen, ne, zu bewegen. Und es kann durchaus sein, dass jemand aus einer Situation heraus, die ihm, die er gar nicht forciert hat, plötzlich in eine Wahrnehmung und in eine Erkenntnis kommt, die sehr umfänglich ist, vielleicht sogar allumfänglich, da haben wir immer wieder erlebt. Da ist viel passiert, aber es war sozusagen gar nicht unbedingt aus der Kopfebene zielgerichtet, sondern es war passiert. Es war genug Inkarnation, wenn man jetzt an diese Inkarnationstheorie glaubt, waren genug Inkarnationen da, um diese Aufgabe zu lösen, dann gehe ich hinterher zurück, komme ich tatsächlich komplett durch, wieder auf die Seelenebene und nehme die nächste Aufgabe auf irgendeinem anderen Setting. Mhm. Ja. Es ist also auch nicht so, dass es nun unbedingt toll ist, die gelöst zu haben. Das heißt nicht, dass ich da fertig bin, sondern es ist einfach so, ich bin natürlich einen Wochenendkurs durch. Schön. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns immer wieder in dieser Bewusstheit bewegen, in meiner Wahrnehmung, dass wir unendlich viel Zeit haben. Also die wenigsten, also ich nehme das für mich nicht in Anspruch, dass ich in diesem Leben meine Lebensaufgabe vollumfänglich erlöst haben werde. Mhm. Ich weiß, ich war tausende Mal hier und ich freue mich auf die nächsten Tausende. Das ist ein Spruch von Goethe, den ich da nur zitiere und der für mich passt. Die Radikalität, in der ich mein Leben in den Dienst dieser energetischen Signatur stelle, macht das hier zum Paradies. Und bei uns gibt es hier so ein für mich wichtiges Regelwerk, es sind nur drei. Ne, ich mache alles für meine Seele. Das wird immer schnell vergessen. Das, die zweite Regel ist, ihr habt totales Glück, dass ihr mich kennt, so ein Schwein möchte ich mal haben. Das kommt automatisch. Also du musst das nicht, ja, wenn du dich der Seele hingibst, kommt das irgendwann. Du kannst dich dieser Einstellung nicht erwehren. Und die dritte Regel ist, James-Bond-Regel, wenn ich schon im Auftrag der Majestät unterwegs bin, der Seele, dann habe ich auch die Lizenz, hier zu machen, was meine Seele gerne machen möchte. Ja. Stell dir vor, du gehst in ein Fitnessstudio. Jetzt kommst du da rein und denkst, oh, hier riecht es aber ein bisschen. Also ein bisschen schmuddelig ist ja auch, ne, und verschwitzt. So. Das ist der eine. Der andere sagt, so, wo sind die Maschinen, mal ran hier, und fängt sofort an, die zu bearbeiten. Ne? Mhm. Die Sitze sind zerrissen, wenn der geht. Teilweise sind die Maschinen kaputt. Alles ist im Eimer, ne? Und der kommt raus. Und der andere kommt auch raus. Und die kommen wieder auf die Ebene, wo es darum geht, nur zu gucken, ne? was hat mir dieser Wochenendkurs auf der Erde gebracht. Ja, die Seele wird sagen, oh, du hast aber schöne Muskeln zu dem, der da richtig Gas gegeben hat. Und zu dem anderen, der das manierlich alles schön aufgeräumt hat und wunderschön gemacht hat, zu sagen, ja, du hast jetzt schön aufgeräumt, aber wo sind deine Muskeln? Es geht also darum, dass wir diesen Erdenaufenthalt im Sinne der Seele auch tatsächlich nutzen, auch auf die Gefahr hin, dass mal jemand sagt, finde ich nicht so toll, was du machst. Mhm. Ja, man findet aber meine Seele toll. Und am Ende stellen wir immer wieder fest, dass das, was die Seele toll findet, viel menschlicher ist und auf lange Sicht viel angenehmer für das gesamte System, als das, was wir kurzfristig denken, was gut wäre. Mhm. Weil wenn wir in so ein tiefes Verständnis davon gehen, dass alles gut ist, wie es ist, dann habe ich gar nicht so ein großes Interesse, alles zu verändern. Weil wenn ich es verändere, kann ich es nicht mehr erkennen. Ich habe es ja schon verändert. Mhm. Ne? Also dieser Veränderungsprozess, der uns ja alle immer wieder, ja, wir müssen es besser machen, schöner machen, ist Blasphemie. Es würde heißen, die Seele ist nicht so schlau, die hat das hier nicht so toll gemacht, da müssen wir ein bisschen nachbessern, das muss hier noch schöner werden, die Steuerleiste muss noch geputzt werden. Ja, dass es darum gar nicht ging, sondern dass es um die Fitnessgeräte ging und dass es darum ging, die zu nutzen und am Ende dicke Muskeln zu haben, wenn ich hier rausgehe.
Mhm. Ja.
Das macht mich doch sehr viel freier im Umgang mit dem Ganzen. Ja. Und es bringt mich in ein Forschen. Ja? Ich bin nicht die ganze Zeit am Gucken, ob das richtig ist oder falsch. Das ist sowieso immer falsch. Sondern ich nehme das, was da ist und erforsche es. Ich will es nicht verändern. Es ist gut so, wie es ist.
Also Abenteuerleben, wie man manchmal so schön sagt. Ja, einfach bereit zu sein, sich darauf einzulassen, anstatt zu überlegen, ob man bereit ist, sich darauf einzulassen.
Und das ist wahre Hingabe. Mhm. Das andere ist kaltblütiges Handeln. Ne? Ich will es schöner machen. Hingabe heißt, ich nehme es, as it is.
Ja. Und mir fällt aber doch noch eine Frage ein. Konntest du feststellen, dass sich die Lebensaufgabe in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht verändert haben? Also dass es jetzt inzwischen immer mehr um das Ganze geht, um vielleicht neue Strukturen, um ja, etwas zu erschaffen, was für den Menschen generell dienlich ist.
Das nicht. Was ich aber wahrgenommen habe, ist, dass die Menschen selbst viel offener geworden sind, sich in den Dienst eines höheren Ziels zu stellen. Das heißt, wo früher doch eher so dieses Gierige im Vordergrund stand, ne? Also da war eben die Lebensaufgabe eher so etwas, naja, Romantisches, wo ich dann eben ganz zufrieden und reich bin und alle mich lieben, ne? Was die Folge ist, das ist ja das Spannende, aber es ist nicht der Grund. Da war das, heute sagen viele, nee, ich habe wirklich die Sinnlosigkeit erkannt dessen, was hier ist. Und ich möchte meinem Leben einen Sinn geben. Das ist die oberste Priorität. Und dann entsteht es, dass du dann dich wunderst, dass plötzlich Leute mit dir verreisen wollen und das auch noch bezahlen wollen, weil sie einfach gerne in der Präsenz von einem Menschen sind, der sich um solche sinnvollen Sachen bekümmert oder du nicht mehr den Rasen mähen musst, nicht mehr die Gartenhäuser streichst, nicht mehr das Auto zum TÜV bringst, nicht mehr Essen machst, nicht mehr Bett machst. Irgendwie wird das alles, und du hast es aber nie verlangt. Du warst komplett fokussiert auf deinen Weg. Und dann schiebt sich sozusagen alles andere unter deine Füße. Und da gibt es immer mehr Menschen, die hier um mich rum sagen, Stefan, das kann doch nicht sein, dass sie nicht mehr die Waschmaschine kaputt geht. Ich sage, naja, wenn du schon auf dem Weg bist und hüpfst, dann brauchst du nicht ständig querbeschleunigt zu werden. Ne? Natürlich wird dann vieles geschehen, was du mit deinen Händen und Ärmchen nie erreichen könntest, weil du hast keinen Einfluss auf die Haltbarkeit einer Waschmaschine. Aber es gibt offensichtlich eine Instanz, die da einen Einfluss hat und auch dafür sorgt, dass sie ihn wahrnimmt, in dem Maße, in dem du bereit bist. Na, aber das ist die Folge. Ja. Wenn ich jetzt das mache, damit meine Waschmaschine länger hält, dann habe ich ein Problem. Mhm. Und da sind immer mehr Menschen da, die sagen, ich habe es verstanden. Es geht mir also tatsächlich um ein sinnvolles Leben. Mhm. Und Erkenntnis ist das Einzige, was dauerhaft mit Freude korreliert. Also viel mehr als ein Porsche oder ein schönes Haus oder so. Mhm. Das korreliert sogar noch mit Freude, wenn du gehst. Ne? Das heißt also, die Langfristigkeit eines inneren Reichtums, der nie kaputt geht, der nie dreckig wird, ja, der immer da ist, macht's doch eigentlich logisch, dass ich mich eher um den bemühe. Und das scheinen viele Menschen inzwischen für sich zu nehmen. Und dann geht es darum, dass sie plötzlich wahrnehmen, ich hätte mir nie vorstellen können, dass mein Leben so schön ist. Ich habe es nicht drauf angelegt, aber ich hätte mir noch nicht mal dieses Setting vorstellen können, dass ich das leben kann überhaupt. Also die Geschenke werden relativ schnell ausgepackt, wenn ich mich der Lebensaufgabe hinwende und ich sage bewusst hinwenden. Ich mache gar nichts. Ich bin nur bereit, innerlich die Tür zu öffnen und zu sagen, ja, ich weiß, da ist was, warum ich eigentlich hier bin. Und schon geht es mit den Geschenken los. Das heißt, da ist noch nicht mal irgendwas Handwerkliches oder irgendwas gemacht. Das ist wirklich frappierend. Es ist nicht mehr verlangt, als sich hinzugeben, als dem, was hier, dem ich bestimmt bin, einfach nur einen Raum zu geben. Das macht es dann schon allein.
Ja.
Da verneigen sich dann wirklich auch gestandene Menschen, die also wirklich im Leben was geschafft haben, wo die zurückblicken auf einen ganz, ganz außergewöhnlichen äußeren Wohlstand, ja, und auch eine Qualität, in dem sie das abgeliefert haben und sagen, ich verneige mich zum ersten Mal vor meinem eigenen Wissen.
Hm. Ja.
Das ist dann nämlich authentisch. Hm. Es ist nicht nachgeahmt. Hm. Es ist nicht erlernt.
Ja, und dann kommt wahrscheinlich das, was du gerade so schön beschrieben hast, automatisch, dass das Äußere, also die ganzen äußeren Schwierigkeiten und so weiter ja auch irgendwie so wie so abperlen oder gar nicht mehr auftauchen. Und,
aber als Folge, nicht als Grund.
Folge, ja.
Ne, ja. Denn das ist das, was dann hängen bleibt, dass die sagen, oh ja, ich will eine Lebensaufgabe haben, weil ich will alles bei mir abperlen. Da sagt die Seele, ja, ist schon klar. Ne? Du bist sozusagen wieder im gierigen Haben-Wollen, du bist im Haben-Tun-Sein und nicht im Sein-Tun-Haben. Mhm. Und da kommen immer mehr jetzt hier bei mir an, ja, die, das kann ich dann tatsächlich auf die Frage nochmal sauber beantworten, die heute sagen, ja, ich möchte Sinn.
Mhm. Ja, weil unser Sein ja mit dem, einfach mit einem anderen Bewusstseinszustand einhergeht, ja, also, dass ich schon weiß, ich kann nach oben vertrauen und muss nicht alles hier in der Horizontalen organisieren, kontrollieren, schaffen, machen und so. Was ja inzwischen immer mehr Menschen viel mehr erschöpft, habe ich das Gefühl, als früher. Ja? Früher, die Generation hat ja doch immer durchgehalten, bis dann irgendwann die Rente kam. Aber ich habe das Gefühl, jetzt gibt es wirklich so eine kollektive Sinnkrise, Erschöpfung oder ja, wie auch immer, dass Menschen da bereit sind hinzuschauen.
Genau. Also es ist auch gut, dass die körperliche Kraft, die wir ja am Anfang unseres Lebens geschenkt bekommen haben, ne, verschwenderisch genutzt wird in der ersten Lebenshälfte. Es ist so, das sollen wir auch so machen. Ist gut so. Ne? Um am Ende an einen Punkt zu kommen, wo wir merken, in diesem Film läuft der Abspann. Um wahrzunehmen, jetzt brauche ich eine andere Kraftquelle, sonst die ist irgendwie zu Ende. Würde ich ja niemals überhaupt eine Idee darüber entwickeln, dass das Sinn machen würde, da eine neue Kraftquelle zu erschließen. Und dadurch, dass das zwingend erforderlich ist, gehen vielmehr auch in die Bereitschaft zu sagen, gut, dann schaue ich mal, ob es da vielleicht in meinem System noch eine Ebene gibt, die viel, viel, viel effektiver und letztendlich auch viel kraftvoller, im Sinne von wirklich kräftigen, ne, mir zur Seite steht und mir auch Weisheit schenkt. Alle suchen den Heiligen Gral, der ihnen Weisheit schenkt und Kraft. Den suchst du erst, wenn du einmal an der Stelle warst, wo du merkst, jetzt ist muss. Und daher ist auch das ganze Thema Burnout so hoch, dass jeder schon relativ früh merkt, ja, hier ist der Zeitpunkt gekommen, um eine 180-Grad-Wende vorzunehmen in meinem Leben, die auch in jeder Heiligen Schrift beschrieben ist.
Mhm.
Jeder hat das einmal im Leben vor sich, das Glas leer machen, die Ämter niederlegen, ne? Einmal gucken, worum geht es eigentlich. Und dann auf der Basis der soliden Verwicklung in die Entwicklung zu gehen.
Okay. Ja, cool. Also so klar habe ich es jetzt noch nie, hat es noch niemand beschrieben, würde ich jetzt behaupten. Und deswegen nochmal ein großes Dankeschön, Stefan. Das ist wirklich interessant. Ja. Und ja, herzlichen Dank an dieser Stelle für eure Arbeit. Ich kann mir vorstellen, also das ist ja auch das, was unsere Welt bereichert. Ja, wenn wirklich jeder anfängt, seinen Weg zu gehen, haben wir ja irgendwann ein friedliches, harmonisches Kollektiv. Und da soll es ja hingehen, schätze ich mal. Ja, herzlichen Dank an euch beide und weiterhin alles Gute.
Danke dir. Alles Gute, ja. Viel Erfolg.
Danke.
Ja, danke. Tschüss.